Liebe Freunde, dein Verhalten zeigt dir nicht nur, wer du bist, sondern wer dich prägt. Jeder von uns ist ja geprägt. Du bist ja nicht einfach aus deiner Mama rausgeplumpst und schwupps warst du da und so bist du halt. Nein, so wie du bist, das ist geworden. Deine Eltern haben dich geprägt, Freunde haben dich geprägt. Soziale Medien, Instagram, YouTube, TikTok, was du dort siehst, das prägt dich, das formt dich. Wir übernehmen Dinge von anderen Leuten. Mein Opa hatte mal eine Entzündung im Zeigefinger. Die hatten wir uns bei einer gemeinsamen Bauaktion, dann hat er sich verletzt. Und dann hat er gemerkt, wie sein Finger steif geworden ist. Und dann lief der über 10, 12 Wochen mit einem ausgestreckten Finger rum. Und ich habe viel Zeit mit meinem Opa verbracht. Kaum war ich aus der Schule raus, habe ich nur noch Zeit bis abends mit ihm verbracht, habe irgendwas gearbeitet auf dem Bauernhof. Und mit der Zeit habe ich mitgekriegt, ich strecke meinen Finger auch aus. Und ich laufe mit ausgestrecktem Zeigefinger immer rum, obwohl der gesund war. Freunde, das ist Prägung. War gut, dass nicht der Mittelfinger war, der bei meinem Opa krank war. Aber so ist es, wir übernehmen Dinge von anderen Leuten. Als ich die ersten Leute mit Slim-Fit-Hosen rumlaufen sah, dachte ich, wow, das sieht gut aus, so willst du aussehen. Naja, jetzt habe ich etliche solche Hosen im Schrank liegen und habe sie an. Aber nicht nur unser Äußeres, wie wir aussehen, ist geprägt, auch unser Charakter. Meine Prägung ist, riskier lieber nicht zu viel. Und dann lernte ich, als ich 15 Jahre alt war, meinen Freund, den Daniel Schäufler, kennen. Von ihm habe ich gelernt, Risiken einzugehen. Groß zu träumen, groß zu denken. 2007 ging Daniel mit seiner Frau nach Nashville in den USA und hat dort Klavier studiert für ein halbes Jahr. Ich hätte sowas nie gemacht. Ich komme aus einem kleinen Dorf am Rand der deutschen Grenze zu Tschechien und eine etwas kleinere Stadt in der Nähe ist Aue. Und als ich mit 15 Jahren das erste Mal mit meiner Schwester allein nach Aue gefahren bin, stand ich vor dem Arbeitsamt. Es war frisch gebaut, 2 Etagen oder 3 Etagen, eine Glasfront. Und ich sagte meiner Schwester völlig erschlagen, boah, das ist ja wie New York. Das ist so meine Prägung, meine Erfahrung gewesen. Und jetzt war mein Freund in Nashville, 2007 im Frühjahr. Wo war ich im Herbst 2007? Ich war in New York und habe dort in den Ghettos von New York mit Kindern gearbeitet. Weißt du, da gab es einen jungen Mann, mein Freund, der hat mich geprägt. Ich hätte es nie gemacht sonst. Und ich will diese Zeit dort nicht missen. Jeder von uns ist geprägt. Das, was du bist du nicht einfach irgendwie halt so, wie du bist, sondern du wurdest geformt. Das Gute, aber auch das Schlechte. Den meisten Stress, den wir in unserem Leben haben, ist ja zum Beispiel Beziehungsstress. Und Schuld daran sind nicht die anderen Leute, sondern es ist unser Charakter. Also an deinen Wutausbrüchen deinen Eltern gegenüber sind ja nicht deine Eltern schuld. Auch wenn deine Eltern vielleicht in einem schwierigen Alter sind. Aber es ist dein Charakter. Es liegt in deinem Charakter. Man könnte auch anders reagieren. Daran, dass du vielleicht Alkohol oder anderen Stoff brauchst, um dich nicht zu langweilen oder deine Sinnlosigkeit zu ertränken, daran sind ja nicht die Leute schuld, die dich nerven oder die dir das Zeug anbieten. Das Problem ist dein Charakter. Oder daran, dass du dich ständig in die Opferrolle flüchtest und die ganze Welt um dich herum ist so schlecht. Das liegt ja nicht an der Welt, die böse zu dir, sondern es ist dein Charakter, der sich zurückzieht und in eine Opferrolle reinschlüpft. Ist deine Prägung, dass du dich vielleicht ständig minderwertig fühlst oder ein Großkotz bist und entweder andere abwertest oder andere auf den Sockel hebst und du bist, ach, daran ist ja, sind nicht die anderen schuld, es ist dein Charakter, es ist deine Prägung. Aber, und das ist wichtig, es ist deine Entscheidung, von wem du dich prägen lässt. Du bist alt genug, um Verantwortung zu übernehmen dafür, was dich prägen darf und was nicht. Und ich habe heute eine einfache Botschaft für dich. Die lautet, Gott will dich prägen. Gott will dich prägen. Du sollst und du darfst so werden, wie Jesus ist, in deinem Charakter, in deinem ganzen Wesen. Dazu gibt es unter anderem die 10 Gebote. Und wenn du jetzt denkst, 10 Gebote, Die kenne ich. Und wie? Du sollst, du sollst, du sollst und du darfst nicht. Und wer? Wenn du das denkst, mach mal langsam. Die 10 Gebote sind erstmal keine Regeln für dich. Du hörst schon richtig. Die 10 Gebote sind erstmal keine Regeln für dich. Ich will euch eine Geschichte erzählen, wie die 10 Gebote nicht entstanden sind. Also nicht, dass du heute Nachmittag zu deinen Eltern gehst und sagst, jetzt weiß ich endlich, wie die 10 Gebote entstanden sind. Nein, so sind sie nicht entstanden. Gott und ein paar Engel, die sehen auf die Erde. Und ein Mann bringt einen anderen um. Die sehen das, ein Engel sagt, boah, nicht gut. Gott sagt auch, nee, sieht nicht gut aus, was machen wir denn da? Und hat Gott eine Idee und sagt, dann machen wir ein Gebot, du sollst nicht töten. Klingt gut. Da mischt sich ein anderer Engel ein und sagt, Jungs, die Sache, die war anders. Also, der da jetzt umgebracht wurde, der hatte dem anderen Mann die Frau weggenommen. Sagt Gott, oh, nicht gut, nicht gut. Wir machen gleich noch ein Gebot, du sollst nicht die Ehe brechen. Da mischt sich noch ein Engel ein und sagt, Leute, das war ganz anders. Also derjenige, der jetzt den anderen umgebracht hat, der hatte dem zuvor sich Stiere gestohlen und nur deswegen hatte der andere ihm die Frau ausgespannt. Kommst du noch mit? Sagt Gott, ach so, ah, also da machen wir noch ein drittes Gebot. Du sollst nicht stehlen. Liebe Freunde, so sind die Gebote Gottes nicht entstanden. Gott hat nicht ins Chaos reingeguckt und dachte, jetzt müssen wir mal ein bisschen Ordnung machen. Nein, die 10 Gebote sind erstmal keine Regeln für dich. Warum? Gott sagt dir mit den 10 Geboten, so bin ich. Mit den 10 Geboten zeigt dir Gott, wie er ist. Warum ist Morden falsch? Einfache Antwort, weil Gott das Leben ist. Warum ist Lügen falsch? Gott ist die Wahrheit. Warum ist es falsch, ungerecht zu anderen zu sein? Und jetzt kannst du die Antwort schon selber geben, gehe ich davon aus. Weil Gott gerecht ist. Warum ist es falsch, wenn du jemand anderen hasst? Genau, weil Gott Liebe ist. Und das ist wichtig zu verstehen. Gott sagt, du sollst nicht stehlen. Er sagt das aber nicht, weil dann irgendjemand wieder rumheult, weil ihm was fehlt. Sondern er sagt das, weil Gott kein Dieb ist. Gott ist niemand, der dir Dinge wegnimmt und dich beraubt, sondern der gut zu dir ist. Und die Bibel sagt noch etwas, nämlich Gott hat dich zu seinem Ebenbild geschaffen, damit du bist, wie er ist. Das meint natürlich nicht dein Äußeres. Du musst jetzt nicht vor den Spiegel rennen und gucken, hat Gott vielleicht eine Nase wie ich? Darum geht's nicht. Es geht um dein Herz, es geht um deinen Charakter, dein Wesen, wie du bist, wie du tickst, wie du denkst, wie du fühlst, wie du handelst. Gott hat dich geschaffen, damit du sein Ebenbild verkörperst. Das heißt, du sollst und du darfst Gottes Charakter in deinem Herzen tragen. Warum ist es falsch, die Ehe zu brechen? Schau, Gott sagt es doch nicht, um denen ein schlechtes Gewissen zu machen, bei denen die Ehe zerbrochen ist. Wenn deine Eltern sich haben scheiden lassen, dann ist Gott nicht derjenige, der vor ihnen steht, um sie dafür zu verurteilen und zu beschimpfen, sondern Gott will deinen Eltern begegnen, um ihnen sein Herz zu zeigen. Und was werden sie in seinem Herzen sehen? Sie werden sehen, dass Gott treu ist. Und Gott will diese Treue wieder in im Herzen deiner Eltern herstellen. Und auch wenn in deinem Herzen was dabei zerbrochen ist, will er das wieder herstellen und zeigen, er ist treu zu dir. Und diese Treue kann auf dich abfärben, will er in dein Leben prägen. Hör dir das mal an, ein Bibelvers aus Römer 8, Vers 29. Dort steht, schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Mit sie bist du gemeint, bin ich gemeint. Gott hat schon vor aller Zeit die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Dass dein Charakter so geprägt, umgestaltet, geformt wird, dass du Jesus gleich bist. Denn er, Jesus, ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen. Jesus will, dass du so bist, wie er ist, dass du ihm ähnlich wirst. Da bleibt ja nur noch die Frage, wie bitteschön wird man jetzt gleich nochmal, wie Jesus ist? Wie um alles in der Welt soll ich jemals werden, wie er ist? Wie soll ich das schaffen? Ich war in der 6. Klasse. Wir schrieben eine Leistungskontrolle in Geografie. Und nach circa einem Drittel der Zeit hat der Erste aus unserer Klasse diese Zettel abgegeben. Und die Lehrerin hatte nichts anderes zu tun, als das gleich mal zu korrigieren. Und wenige Minuten später, es hatte noch kein anderer seinen Zettel abgegeben, lief die Lehrerin mit den Zetteln in der Hand in die Klasse rein durch so einen Gang, hob die Zettel hoch und sagte, nehmt euch ein Beispiel an Lukas, der ist schon fertig und hat eine 1. Na klasse, oder? So einen Hals kriegst du? Was würdest du am liebsten machen? Naja, der Lehrerin kannst du nichts antun, aber es kommt eine Pause, wo du Lukas triffst. Ich meine, man kann für so eine Leistungskontrolle lernen. Aber wie schnell man eine Aufgabe kapiert und wie schnell man unter so einer Stresssituation auch noch das Richtige formulieren kann und Fehler auch findet, die man vielleicht gerade eingebaut hat in seine Rechnung oder was auch immer oder in sein Zeugs, das hängt ja auch ein bisschen davon ab, was du für einen Intellekt mitgekriegt hast. Aber wenn du einen Einstein in deiner Klasse sitzen hast, der alles sofort weiß, dann ist es nicht fair und es ist auch nicht hilfreich, wenn du ständig mit dem verglichen wirst. Nehmt euch ein Beispiel an Lukas. Und jetzt liest du in der Bibel und du siehst, wie Gott ist und du siehst, wie Jesus ist. Und dann liest du den Satz, so sollst du sein. Jesus sagt, nehmt ihr ein Beispiel an mir. Und in den Briefen von Paulus steht immer wieder, wir sollen Jesus ähnlich werden. Wie soll das gehen? Kam mal ein Junge nach einer Predigt zu mir und hatte Tränen in den Augen, weil er sagt, ich weiß genau, wie ich als Christ leben sollte, aber ich kann es nicht, ich kann es nicht. Er sah an seinen Eltern ein frommes Leben in der Gemeinde und seins sah nach außen auch nicht schlecht aus, aber er sagte, ich kenne doch mein Herz, ich weiß doch, was ich will eigentlich. Ich kenne diese Begierden in mir, die mich immer wieder wegziehen. Ich kenne meine Trägheiten, was weiß ich. Und weißt du, was der junge Mann hören musste? Der musste nicht hören, Arschbacken zusammenkneifen, kommt, gib dir Mühe. Ich habe ihm ein Versprechen gegeben. Keins von mir, sondern eins, das Gott ihm gibt und auch dir gibt. Weißt du, die 10 Gebote sind keine Forderung an dich, die Gott dir stellt. Jesus fordert nicht von dir, so zu sein, wie er ist. Jesus macht dir kein schlechtes Gewissen, wo du wieder gescheitert bist, sondern Jesus macht dir ein Versprechen. Hör dir mal diesen Vers aus der Bibel an. Es steht in Hesekiel, Kapitel 36, Vers 27. Falls du das noch nicht unterstrichen hast in deiner Bibel, ich rate dir, unterstreich dir das. Ein wichtiges Versprechen, das Gott dir gibt. Gott sagt, ich will meinen Geist in euch geben und ich will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Jetzt müssen wir kurz das mit den Geboten hier reinbringen. Was sind die Gebote? Die Gebote sind ein Ausdruck von Gottes Charakter. Okay? Gott sagt mit den Geboten, so bin ich. Und jetzt steht hier, ich will meinen Geist in euch geben und ich will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln, leben, die also in meinem Charakter leben. Wer macht das? Wer macht das in dir? Gott. Er sagt, ich will solche Leute aus euch machen. Es ist nicht, dass du das schaffst am Ende, sondern dass Gott in dir lebt. Denn das ist die Art und Weise, wie er das machen will. Er will dich erfüllen mit seinem Heiligen Geist. Mit anderen Worten, er kommt in dein Leben, um mit dir zu wohnen. Ich frage mich nicht, wie er das macht, wo er hier ist. Er ist da, sagt er, er ist in meinem Leben. Und in deinem, wenn du ihn in dein Leben gebeten hast. Und er will in dir das leben, was du nicht leben kannst. Christsein bedeutet nicht zu glauben, dass Gott irgendwo ist. Dort drüben, dort hinten, dort unten oder wo auch immer. Und dass er auf dein Leben runterguckt wie so ein Schießhund. Und wenn was schief geht, dann rechts, links, zatsch, fatsch. Nein. Gott ist da. In dir will er leben, um dich zu prägen, um dich zu formen. Christsein ist diese Beziehung mit Jesus, in der Jesus auf dich abfärbt. Ich kann aus eigener Kraft nie so leben, wie es Gottes Charakter entspricht, aber Jesus kann das in mir, in dir. Ich habe zu Hause eine kleine Handpuppe, Schnatterinchen aus der Sandmann-Serie. Und die liegt bei uns in so einem Kuscheltier, IKEA-Sack. Und dann, wenn ich damit spiele, lacht meine Tochter und flippt fast aus. Und wenn dieses Kuscheltier dort in diesem Kuscheltiersack liegt, dann kann ich dem sagen, so, geht los, flieg für meine Tochter. Passiert nichts. Ich kann das Vieh anbrüllen, flieg, macht nichts. Ich kann gegen diesen Kuscheltiersack treten, es passiert nichts. Es passiert nur dann etwas, wenn ich diese Handpuppe auf meine Hand stecke und anfange zu fliegen. Und plötzlich fängt dieses Tier an zu singen. Und ich sehe, wie meine Tochter lacht und strahlt und sich weghaut. Und das Tier redet das, was ich reden will. Und das Tier sagt das meiner Tochter, was mein Herz meiner Tochter sagen will. Ich weiß, dieses Bild, das hat seine Grenzen. Weil dieses Tier hat natürlich nichts Eigenes. Du hast deine eigene Persönlichkeit. Und die verlierst du nicht, wenn Jesus in dein Leben kommt. Aber du verlierst all das, was nicht zu dir an sich gehört. Ein befreundetes Ehepaar, die haben sich gestritten. Und es ging heiß her. Und die Frau hat mir erzählt, dass mitten im Streit, es war, als wenn Jesus sie fragt, was machst du hier eigentlich? Und sie wusste plötzlich, eigentlich will sie nur gewinnen. Sie will eigentlich nur gewinnen gegen ihren Mann. Und Jesus zeigt ihr in dem Moment, hey, ich habe dich für was anderes geschaffen. Ich bin anders. Und sie hat gesagt, es war so ein Moment, wo sie gemerkt hat, da ist etwas in ihrem Leben, das will gewinnen, aber es kommt nur Schlechtes raus in diesem Streit. Und Jesus will ihr das wegnehmen, will sie neu prägen. Und das, was sie da verliert, das will sie gar nicht, dieses Gezoffe. Und das, was Jesus in ihr freisetzt, das will sie. Nämlich, dass er auf ihren Mann eingehen kann. Nichts anderes wünscht sich Jesus für dich, dass er dein Leben erfüllen kann, jeden Lebensbereich. Und das freisetzt, was er ist, wie er ist. Dich heil machen darf, damit du dich nicht selber schlecht machen musst, weil Gott gut über dich denkt. Damit du nicht mehr andere schlecht machen musst, um dich besser zu fühlen, weil du weißt, Gott denkt gut über dich und das reicht. Damit du nicht mehr deine Wertschätzung, die einfach von anderen erkämpfen und ergattern musst, weil du weißt, er wertschätzt dich. Dass du nicht mehr deine Sinnlosigkeit und Langeweile in Alkohol oder irgendwelchen anderen Stoffen aussäufen musst, sondern Jesus zeigt dir, was es heißt, erfüllt zu sein. Ich war jetzt gerade auf dem Altmarkt in Dresden unterwegs, wir haben mit Leuten über Jesus gesprochen und haben einfach ihnen angeboten, für sie zu beten. Und dann haben sich Gespräche ergeben und ein junger Mann sagt, er hat eigentlich alles. Die Ausbildung läuft gut und hat Freunde, aber es fühlt sich alles so leer an. Es war so gut, mit ihm drüber zu reden. Jesus ist jemand, der dich erfüllen will und ein Leben geben will, das gut ist, das reicht. Genau dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Damit wir das werden können, was er ist. Das will ich dir kurz erklären. Den nächsten Vers aus der Bibel möchte ich dir nennen. Das ist aus dem 2. Korintherbrief, im 5. Kapitel, 21. Vers. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Gott hat Jesus Christus, der von keiner Sünde wusste, Jesus hat nie etwas getan, was sich zwischen Gott und ihm gestellt hätte, was Gottes Heiligkeit verletzt hätte. Also Gott hat Jesus, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in Jesus die Gerechtigkeit würden, die vor ihm gilt. Das heißt, Jesus hat am Kreuz seine Identität mit dir getauscht. Er hat alles an sich genommen, was in deinem Leben nicht so ist, wie Gott ist. Das hat er alles auf sich genommen. Alles in deinem Verhalten, in deinem Denken, in deinem Reden. Alles, was nicht so schön ist wie Gott. Das alles hat Jesus zu seiner Identität gemacht. Er ist das geworden, er ist zur Sünde geworden. Die Bibel sagt, er wurde zur Sünde, damit wir das werden können, was er ist. Gerecht, heilig vor Gott, würdig. Und das hat Jesus gemacht, damit wir werden können, wie er ist. Deshalb steht bei Christen auch überall ein Kreuz rum. Und ihr seht hinter mir ein Kreuz. Wir haben ja das Kreuz hier nicht, weil wir das modisch schick finden und denken, ein Raum braucht ein Kreuz, darum geht's nicht. Ich brauche dieses Kreuz immer wieder vor Augen, damit ich weiß und nicht vergesse, wozu Jesus gestorben ist. Um für das zu bezahlen mit seinem Leben, um das auf sich zu nehmen, was nicht in mein Leben gehört, was nicht zu Gott passt, was mich von Gott trennt. Damit er dafür bezahlt, um mir das zu geben, was mich rein macht vor Gott, heilig, gerecht. Wie passiert das? Es passiert, indem du mit Jesus Zeit verbringst, indem du mit ihm lebst. Weißt du, meine Frau liebt mich. Die liebt mich sehr. Ich bin für sie der absolute Held. Das musst du jetzt nicht verstehen, ist halt so. Aber dass meine Frau mich liebt, das bringt mir nichts. Das bringt mir gar nichts. Das bringt mir nichts, solange ich nicht Zeit mit ihr verbringe, in der sie mich prägen kann, in der sie mir ihre Liebe zeigen kann, mich umarmen kann, mir ihre Liebe zusprechen kann. Und genau deswegen ist Christsein nicht einfach, dass du irgendwas für richtig hältst, was mal jemand gesagt hat, sondern es ist eine Beziehung, in der Jesus dir zeigen kann, wie er ist, in der dich bewegen kann, in der er dich prägen kann. Wie das passiert, unter anderem durch, dass du Bibel liest, dass du in Gemeinschaft von Christen bist, dass du von Gott hörst, wenn Leute über Gott reden, dass du mit ihm redest, betest, dass du mit ihm lebst im Alltag, Entscheidungen mit ihm triffst, ihn fragst, was er dazu denkt. Weißt du, ich lese deshalb Bibel, weil in der Bibel steht, wie Gott ist. Ich lese nicht in der Bibel, weil man das als Christ halt machen muss. Quatsch. Sondern in der Bibel, das ist die einzige Quelle, die mir sagt, wie Gott ist. Und wenn ich das lese, lese ich das nicht, um mir ein schlechtes Gewissen zu machen, zu sagen, oh, so kann ich eh nie sein, sondern zu sagen, Jesus, wieder ein Punkt, den du prägen musst, bitte. Wenn es nach mir geht, ich werde bis zu meinem Lebensende so sein, wie ich gerade bin. Aber ich traue dir zu, dass du mich prägst. Und das ist meine Ermutigung an dich. Triff diese Entscheidung in allen Lebensbereichen, immer wieder neu. Wo dir etwas auffällt, was nicht ist, wie Gott ist. Dass du sagst, Gott, präge mich, verändere mich. Denn er hat es versprochen, er sagt, ich will aus euch solche Leute machen. Und dafür will ich beten. Jesus, ich danke dir, dass wir dir nachfolgen dürfen, immer, jeden Tag. Und ich danke dir, dass du da bist, in uns lebst, jeden Tag. Und ich danke dir, dass du auf uns abfärbst. Und ich bitte dich, dass da, wo du jetzt einen Finger auf eine Sache gelegt hast bei jemandem, dass du ihm zeigst, wie du bist. Und dass du die Scham nimmst, wenn er sagt, ich bin eh nicht gut genug. Und dass du ihm dein Versprechen gibst, ich will aus dir jemanden machen, der an meinem Charakter lebt. Jesus, ich bitte dich, dass du dieses Versprechen tief in das Herz eines jeden schreibst. Und ich danke dir, dass du uns prägst. Und ich danke dir, dass wir nicht perfekt sein müssen, sondern dass du uns einmal vollenden wirst im Himmel, wenn du uns nach Hause holst zu dir. Danke, Jesus, dass du uns vollendest. Amen.